Alex Berlin auf 91.0.
Veggie Radio, der erste Radiosender für Veganer, Vegetarier und alle, die an Nachhaltigkeit interessiert sind. Veggie Radio, jetzt jeden Freitag um 13 Uhr für alle, die Spaß am Leben haben.
Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm.
Hello, it's me.
Ich sage jetzt mal so, im Vergleich zu den anderen sind Sie eine der Besten. Aber ich liebe Ihren Sender. Sie haben so tolle Musik und auch so tolle Unterhaltung einfach. Ich wünsche noch weiterhin sehr guten Erfolg und macht einfach weiter so, okay?
Wir werden ihn erst auf eine andere Frequenz umziehen.
Frequenz. Ach so,
also
aber Bescheid geben, ne?
Genau, ab Oktober sind wir auf der Frequenz 91.0, soweit ich weiß.
Hauptstadt-Safari. Lara und Vicky im Berliner Kulturdschungel.
Danke. Entschuldigung, ich habe kurzfristig gebrannt.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Hauptstadt-Safari bei Alex auf der 91.0 oder im Livestream auf www.alex-berlin.de/radio. Und wir, also Sophie und ich, haben uns heute ein ganz besonderes Thema ausgesucht, ja, was uns auch selber sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das heutige Thema das Lautarchiv von der Humboldt-Universität in Berlin. Also noch ist es in der Humboldt-Universität und soll jetzt umziehen ins Humboldt-Forum. Und da haben wir einige Gesprächspartner gefunden, die da mit uns genauer drüber sprechen.
Genau, wir haben ganz interessante Leute gefragt, die uns auch netterweise zugesagt haben. Und zwar sprechen wir mit Professor Dr. Sebastian Klotz, der ist Professor für transkulturelle Musikwissenschaften an der Humboldt-Universität und wissenschaftlicher Koordinator und Sammlungsleiter des Lautarchivs. Außerdem sprechen wir mit der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Britta Lange. Sie hat letztes Jahr, glaube ich, das Buch Gefangene Stimmen rausgebracht. Und das wird auch bald auf Englisch erscheinen. Sehr interessant, da werden wir auch mit ihr drüber sprechen. Und dann haben wir noch Johanna Stapelfeld zu Gast, die Kuratorin des Humboldt-Labors im Humboldt-Forum. Was genau das alles ist und was es damit auf sich hat, das werdet ihr dann noch hören.
Ja, seid jetzt nicht abgeschreckt. Humboldt-Forum, Humboldt-Labor.
So ging es uns am Anfang auch.
Wovon reden die eigentlich? Was wollen die? Und wir werden euch das alles ganz in Ruhe gleich erklären. Und auch zum Beispiel in eine Aufnahme aus dem Lautarchiv reinhören.
Ja.
Außerdem haben wir noch ein Projekt wiedergefunden aus dem Jahr 2014, bei denen mit den Aufnahmen auf künstlerische Weise umgegangen wurde. Also auch eine Art der Auseinandersetzung mit diesen historischen Aufnahmen. Aber mehr wollen wir noch gar nicht verraten. Dazu kommen wir gleich.
Genau, und bleibt einfach dran.
Bleibt dran und jetzt gibt es erstmal Musik und zwar von Gus Depperton. Den haben wir euch ja hier schon ein paar Mal vorgestellt. Das ist ein Newcomer, der letztes Jahr im September sein Album Orcas rausgebracht hat und wir hören ihn jetzt hier mit dem Song Medicine.
Have you gone? It's been 7 solid days.
Thank you.
So, willkommen zurück hier bei Hauptstadt Safari auf Alex Berlin. Wir haben jetzt mit euch einen kleinen Exkurs vor in eine Geschichtsstunde. Und zwar wollen wir euch erzählen, was das Lautarchiv überhaupt ist, seit wann es das gibt und warum.
Und dafür gehen wir jetzt sehr weit zurück in die Vergangenheit, und zwar ins Jahr 1899. Da wurde nämlich das erste phonographische Schallarchiv der Welt ins Leben gerufen, das Wiener Phonogrammarchiv, also das erste Audioarchiv auf der ganzen Welt. Die Sammlungsschwerpunkte von dem Wiener Phonogrammarchiv verteilten sich dabei gleichmäßig auf Musik, Sprache und Stimmporträts. Ein bisschen andere Ziele als in Wien hat dann Karl Stumpf verfolgt. 1901 hat er nämlich das Berliner Phonogrammarchiv gegründet. Und von Anfang an stand da die Musik vor allem im Vordergrund, vor allem die Musikerzeugnisse fremder Völker.
Und jetzt kommt der Gymnasiallehrer Wilhelm Dögen ins Spiel. Und zwar beschäftigte der sich mit der grammophonischen Aufzeichnung des gesprochenen Wortes, also der Sprache. Ja, da er Lehrer war, hat er sich eben dafür interessiert, die Schallplatte als phonetisches Lehrmittel einzusetzen. Wilhelm Dögen wurde dann auch Mitglied der Phonographischen Kommission, die im Jahre 1915 dann den Auftrag vom preußischen Kultusministerium erhielt, während des Ersten Weltkriegs in den deutschen Internierungslagern Sprach- und Musikaufnahmen durchzuführen. Und zwar war das Ziel, die etwa 250 Sprachen der Gefangenen und ihre traditionelle Musik eben systematisch aufzuzeichnen und mit dazugehörigem Textmaterial zu bearbeiten. Dabei wurden 1651 grammophonische Studien durchgeführt, die eben, ja, Wilhelm Dögen geleitet hat sozusagen. Also er war da der Chef.
Am 1. April 1920 wurde dann unter der Leitung auch von Wilhelm Dögen das Lautarchiv gegründet und wurde als Lautabteilung der Preußischen Staatsbibliothek angegliedert. Grundstock von dem Lautarchiv bildeten da die eben erwähnten Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg aus den Gefangenenlagern. Außerdem kam noch eine große Anzahl dazu von Dögens Sprachunterrichtsplatten und auch seinen eigenen Platten der Stimmsammlung von berühmten Persönlichkeiten. Einige Jahre später dann, im Jahr 1934, wurden die Bestände zur Lautforschung in die Universität, also in die Humboldt-Universität eingegliedert.
Das Lautarchiv der Humboldt-Universität umfasst heute ca. 7500 Schellackplatten, Wachswalzen und Tonbänder. Und zwar sind da vorhanden hauptsächlich Stimmporträts berühmter Persönlichkeiten, aber eben auch in sensiblen Sammlungen die Tonaufnahmen aus Lagern des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Dabei ist die Sammlung von den Aufnahmen von Kriegsgefangenen aus dem Ersten Weltkrieg die größte, und zwar mit ungefähr 1650 Platten. Insgesamt sind die Aufnahmen inzwischen auch digitalisiert und können online in einem Katalog recherchiert werden. Allerdings kann man nicht online darauf zugreifen und sie anhören.
Die Bestände des Lautarchivs der HU befinden sich rechtlich betrachtet auch in einer Grauzone zwischen Archivgesetz auf der einen Seite und Urheber- und Persönlichkeitsrechten auf der anderen Seite. Da es keine alternativen Bestimmungen nicht juristischer Art gibt, folgt der Umgang mit den Beständen dem gesunden Menschenverstand. Der Umgang wird auch derzeit immer wieder neu diskutiert und auch neu verhandelt. Wie das genau gerade läuft mit den Beständen und wie die aktuelle Situation ist, darüber sprechen wir gleich mit Professor Klotz. Der ist nämlich der wissenschaftliche Koordinator des Lautarchivs an der Humboldt-Universität.
Thank you.
Sebastian Klotz leitet den 2015 neu gegründeten Lehrstuhl Transkulturelle Musikwissenschaft an der Humboldt-Universität und ist wissenschaftlicher Koordinator des Lautarchivs und jetzt hier bei uns am Telefon. Hallo, Herr Klotz.
Ja, hallo.
Hallo.
Hallo, Hauptstadtserfahrung.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute arbeiten da jetzt? Und ist es physisch auch noch am Kupfergraben oder es wird ja schon jetzt die ganze Zeit viel über das Humboldt-Labor im Humboldt-Forum geredet? Kommt da der Umzug noch oder ist es so teils, teils? Wie kann man sich das jetzt gerade aktuell vorstellen?
Ja, danke. Also es ist nach wie vor physisch untergebracht in einem Raum am Kupfergraben, in dem Hof des Kupfergrabens im Institutsgebäude. Und tatsächlich planen wir schon seit einiger Zeit den Umzug in das Humboldt-Forum. Wir ziehen dort in Depoträume um, also nicht in eine irgendwie begehbare Schausammlung. Und aus dem Grund haben wir hier mit dem Umzugstermin auch noch ein bisschen Spielraum. Wir möchten nämlich erst zunächst genau erfahren, wie die Klimabedingungen dort an Ort und Stelle sind, in den neu errichteten Räumlichkeiten. Denn wir haben ja doch historische Bestände, das muss man vorher klären. Vorerst befindet sich das Archiv noch am Kupfergraben. Steht uns seit einigen Monaten eine Sammlungsleiterin beziehungsweise aktuell ein Sammlungsleiter zur Verfügung. Der erhält Unterstützung von zwei Mitarbeiterinnen, die aber nur einige Stunden pro Woche dafür zuständig sind. Aber die bilden das Basisteam zur Pflege der Bestände für die Durchführung der Inventur. Und es gibt weitere Gremien, die die Schritte beraten. Und hier kommt insbesondere das Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik ins Spiel, was zuständig ist für diese Sammlung.
Was fällt denn da alles so unter die Plattenpflege? Also Sie haben jetzt ja auch gerade zum Beispiel eine richtige Raumtemperatur angesprochen. Müssen die irgendwie alle paar Wochen abgestaubt werden oder so?
Die Platten selbst sind untergebracht. Die sind ja jetzt auch schon, sagen wir mal, 100 Jahre alt und in dem Dreh produziert worden. Die stehen aufrecht in Papierhüllen, der Großteil der Bestände, sind in Schüben, sodass die Staubentwicklung nicht das Hauptproblem ist. Aber der gesamte Raum ist natürlich dem Einfluss der Außentemperaturen ausgesetzt. Es gibt Absonderungen, aus denen ja auch organischen Materialien, also der Klebstoff der Höhlen zum Beispiel, ist so eine Quelle. Wir hatten Probleme mit Schimmelbefall von Edison-Walzen. Wir haben einen ganz kleinen Bestand von Edison-Walzen. Und obwohl wir uns darum bemühen, in diesem eigentlich auf dem Hof gelegenen Archiv, regelmäßig zu lüften und für eine ausgeglichene Klimatisierung zu sorgen, so wie das möglich ist, gab es da doch Schimmelbefall vor einiger Zeit. Und das war ein ganz klares Signal, sich damit näher zu beschäftigen. Wir haben dann tatsächlich zu Hilfe gezogen, auch eine arbeitshygienische und eine arbeitsmedizinische Beratung, um die Arbeitsumstände dort am Arbeitsplatz zu ermitteln und operieren jetzt mit einem Austauschlüftungsgerät. Vielleicht kommen noch weitere Maßnahmen hinzu, damit die Arbeit an Ort und Stelle ohne Probleme möglich ist und damit die Bestände bis zum Umzug hin auch noch möglichst gute Bedingungen haben.
Damit die Aufnahmen ja nicht verloren gehen, haben Sie schon angesprochen, gibt es auch das Digitalisierungsprojekt, nenne ich es jetzt mal. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ist da schon jetzt alles digitalisiert und was genau bedeutet digitalisiert? Also wie lief das genau ab?
Also da sind wir natürlich auf die Hilfe von Forschungsorganisationen und Geldgebern angewiesen, da das die Universität aus dem laufenden Betrieb nicht leisten kann. Das ist eingeleitet worden mit Unterstützung der VW-Stiftung und dann eine weitere große Digitalisierung seitens der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Es werden dann die historischen analogen Plattenträger, werden also nach und nach verwandelt in digitale Dateien. Das hat schon in den 2010er Jahren begonnen, denn Sie müssen sich vorstellen, das sind relativ große Bestände von mehreren hundert, zum Teil von mehreren tausend Aufnahmen, die in dem Zuge natürlich geprüft digitalisiert werden. Es werden in dem Zusammenhang die Metadaten, also alle weiteren Objektdaten, über die wir verfügen, angelegt. Und das muss ja dann eingefügt werden in den Sammlungskorpus nach einer gewissen Klassifikation und so weiter. Also da hatten wir zweimal über mehrere Jahre hinweg Unterstützung durch die genannten Geldgeber. Und es gibt noch einen anderen Gesichtspunkt, unser Lautarchiv, das ja auf Sprachaufnahmen Spezialisiertes, so hat es der Begründer ja eingeleitet und auf den Weg gebracht, weist inhaltliche Überlappungen auf mit dem musikethnologischen, mit dem Berliner Phonogrammarchiv, sodass also die jüngeren Digitalisierungen sind immer koordiniert abgelaufen zwischen dem Berliner Phonogrammarchiv, das in Dahlem beheimatet ist, am Ethnologischen Museum und auch ins Humboldt-Forum ziehen wird, und unserem Lautarchiv.
Ja, Digitalisierung ist ja das eine und das Erschließen dann von den digitalen Aufnahmen das andere. Was weiß man da bisher? Also wie können Sie irgendwie sagen, in Prozent oder so, wie viel davon jetzt so richtig erschlossen ist? Also auch zum Beispiel verschlagwortet oder so?
Also die Verschlagwortung und die Metadaten, die also bedeuten, dass wir alle Informationen über Aufnahmeort, Sprecher, Sprecherin, anwesende Personen, Vorliegen einer Transkription, einer phonetischen Übertragung und so weiter. In dem Sinne ist das schon gut dokumentiert. Aber ich finde den Begriff, den Sie verwendet haben, Erschließung, da wirklich ganz zutreffend. Die Erschließung, also ein historisches Verständnis der Zusammenhänge dieser besonderen Aufnahmesituation, ja, dieser besonderen Situiertheit der Aufnahmesituation, das können wir bisher nur punktuell leisten. Und es hängt davon ab, welche Forscher und Forscherinnen, welche Interessenten und Interessentinnen ans Archiv herantreten, sich mit dem Archiv beschäftigen und dann eine bestimmte Bestandsgruppe näher untersuchen. Ja, nur über diese Zusammenarbeit können wir sowas wie schrittweise eine inhaltliche Erschließung leisten. Und das hat jetzt schon auch mit internationalen Kooperationspartnern verschiedentlich sehr gut geklappt. Da stehen wir am Anfang einer reflektierten Erschließung und kritischen Reflexion der Bestände.
Wurde jetzt noch nicht alles übersetzt und kontextualisiert?
Also Sie müssen sich das so vorstellen, wir sprechen ja über mehrere hundert Sprachen und Dialekte. Die sind, was die Dokumentation betrifft, zum Aufnahmezeitpunkt, und die Kernjahre waren hier sicher die 1910er, 20er und 30er Jahre, sind aus Sicht des damaligen Archivs schon sehr weitgehend dokumentiert und übertragen worden. Ja, da hat jede einzelne Aufnahme ist mit einem Personalbogen ausgestattet zu den Umständen des Sprechers, der Sprecherin, fragt nach der familiären Herkunft, nach der religiösen Prägung, alphabetisch, analphabetisch, was gibt's für Sprachkenntnis, der Beruf und so weiter, das wird festgehalten, sodass wir zu jeder Aufnahme nach der Maßgabe der damaligen Zeit so eine Art Personaldaten haben. Und dann haben die damaligen Spezialisten tatsächlich schon auch Übertragungen angefertigt. Aber das ist ja jetzt noch keine historische oder linguistische Interpretation. Das ist eigentlich nur die Dokumentation der Aufnahme, ja, mit einer ganz eng daran abgebildeten Darstellung. Und Sie müssen sich vorstellen, das sind alleine so viele unterschiedliche. Tatsächlich, die Sprachen der Welt sind ja darin niedergelegt. Wenn Sie jetzt daran fragen, wie wir das erschließen, sind wir angewiesen, und so gehen wir auch vor, auf Partner und Partnerinnen in den Kulturen der damaligen Ursprungssprachen. Denn nur die können das natürlich mit ihrer Kenntnis der Sprachen und der Kultur kritisch reflektieren, überhaupt verstehen, erschließen und in eine Perspektive rücken, was die damaligen Wissenschaftler dort aufgenommen haben. Und das ist eine so große Aufgabe, da liegen einige wirklich sehr anregende Projekte vor, die dann auch immer die Musikaufnahmen beinhalten in erster Linie, denn dafür gibt es einen Interessentenkreis. Reine Sprachaufnahmen im CD-Format sind zunächst im Augenblick noch ein rein akademisches Problem. Wissen Sie, Sie haben größere Chancen, wenn Sie sagen, georgische Musik, armenische Musikaufnahmen, und man erfährt dann über den Kriegsgefangenenkontext oder so, das findet einfach ein größeres Publikum. Georgische Aufnahmen, koreanische Aufnahmen, das ist alles, bezieht sich auf die Musik, das ist, wenn Sie so wollen, erschlossen und kommentiert, aber da liegt noch sehr viel vor uns.
Wie groß ist denn jetzt im internationalen Kontext generell das Forschungsinteresse an den Aufnahmen? Also melden sich da oft Wissenschaftler bei Ihnen?
Ja, es melden sich, wir haben eine große Anfragenbreite von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, Künstlern, Künstlerinnen, und es sind im Augenblick, werden Projekte vorbereitet für die Turksprachen, also im turksprachlichen Kulturraum. Es wird eine CD-Edition mit armenischen Namen vorbereitet. Wir hatten eine Anfrage vor einiger Zeit und haben die Daten dann natürlich geteilt mit den dortigen Kollegen und Kolleginnen aus Rumänien. Also das ist praktisch ein Spiegelbild der damaligen Kriegssituation, weil all diese festgesetzten ethnischen Akteure in den deutschen Kriegsgefangenenlagern sozusagen aufgesucht wurden. Es gibt Anfragen aus der baskischen Kultur, da es auch baskische Bestände gibt. Und ja, also das Lautarchiv findet eine große Resonanz. Wir müssen schauen, dass wir das mit unserer personellen Ausstattung zurzeit eben auch entsprechend begleiten können, ja, und bringen natürlich in Erfahrung, wie wissenschaftlich relevant diese Anfragen sind. Wir möchten nicht, dass diese Audiomaterialien zu nationalistischen Zwecken missbraucht werden und so weiter. Da gibt es so eine nähere Kontaktaufnahme und Recherche und ein Ausloten, worin denn der Anlass der Anfrage besteht.
Sie haben ja schon jetzt dargelegt, dass es ein sehr großer personeller Aufwand auch ist, den Sie da betreiben. Ja. Und auf der Website wird ja auch zum Beispiel um Spenden gebeten. Wie finanziert sich denn derzeit die Archivierung und die Verwaltung?
Also die Stellen, die uns zur Verfügung stehen, sind natürlich im Stellenetat der Humboldt-Universität abgebildet. Obwohl, wie gesagt, man da auch immer wieder, weil die Humboldt-Universität eine große differenzierte Institution ist, das können Sie sich vorstellen, da gibt es einen großen Bedarf und man muss also strategisch untermauern, welche Bedeutung das Archiv hat, um da noch weitere personelle Unterstützung zu erhalten. Alles Weitere, also die großen Aufgaben der Inventur, der Restaurierung und des Umzuges, dafür erhalten wir wegen des Umzugs und der bevorstehenden neuen Rolle des Lautarchivs im Humboldt-Forum natürlich sozusagen extra Unterstützung für diesen Anlass. Aber insgesamt, nach meinen Erfahrungen, unterschätzen die Hochschulen die Bedeutung ihrer historischen Sammlungen. Sie setzen voraus, dass die einfach so als Wissensspeicher zur Verfügung stehen, dass man die abruft und in Form von Ausstellungen, wissenschaftlicher Arbeit oder auch als Lehrsammlung, ja, für die Studierenden benutzt. Aber man unterschätzt, beginnend von der Inventur, beginnend von den Klimaproblemen, ja, über die Arbeitsplatzsituation an Ort und Stelle, eigentlich den Aufwand, den eine professionelle Begleitung, Pflege und Kuratierung eigentlich mit sich bringt.
Also jetzt die Frage, warum zieht denn das Lautarchiv überhaupt ins Humboldt-Forum? Also was sind die Vorteile davon?
Das ist vor einigen Jahren ausgehandelt worden, denn unter dem Humboldt-Forum hat sich die erste Gründergeneration, die Gründungsintendanten, die waren auf der Suche nach einem neuen Forumskonzept, damit das nicht nur ein Museum wird oder ein Vitrinenschauplatz, wo die einzelnen beteiligten Akteure ihre Projekte zeigen, sondern etwas mit einer ganz eigenen Handschrift und Prägung, um die Art und Weise, wie man vielleicht das Denken der Gebrüder Humboldt in die Gegenwart transformieren kann, damit das irgendwie greifbar wird. Und in dem Kontext, weil klar war, unsere Universität wird zusammenspielen mit den Sammlungen, einer Auswahl von Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und auch mit Kulturprojekte Berlin, ist man vor einigen Jahren schon aufmerksam geworden und kannte die Tragweite dieser historischen Aufnahmen. Weil die historischen Lautaufnahmen, also in Form von Sprachen, unser Lautarchiv und in Form von musikalischen Aufnahmen, Berliner Phonogrammarchiv in Dahlem. Man hat gespürt, die haben so eine starke Erschließungsfunktion für das, was wir so als Globalisierung beschreiben, aber auch für das Selbstverständnis der Wissenschaften, die natürlich im Rahmen, als diese Disziplinen und Forschungspraxen entstanden sind, um 1900 von der großen Aufbruchsstimmung, auch der neuen Medien geprägt waren, aber gleichzeitig sich natürlich in eine koloniale Praxis, nicht der Welterschließung und der Weltbeschreibung eingeordnet haben. Also ich denke, die Gründungsintendanten und damit auch die kulturpolitischen Entscheider und Entscheiderinnen in der Bundesrepublik haben hier frühzeitig grünes Licht gegeben und haben diesem Experiment stattgegeben, indem sie gesagt haben, wir können über diese beiden Audiosammlungen so viel Zusammenhänge erschließen, bis hin zu den heutigen Wechselwirkungen, ja, mit den damaligen Ursprungskulturen. Die sind auf jeden Fall gesetzt und gehen beide als geschlossene Sammlungen, das Lautarchiv und das Phonogrammarchiv, in das Humboldt-Forum und können dann dort ihre Wirkung entfalten in Wechselwirkung mit interessanten Ausstellungen, Forschungsprojekten, Konzerten mit Künstlern, Künstlerinnen, mit Gruppen aus aller Welt.
Dann sind wir sehr gespannt auf die Zukunft.
Auf jeden Fall.
Und bedanken uns bei Ihnen für diese ausführlichen Antworten.
Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten.
Ja, vielen Dank.
Jetzt wollen wir gerne mit euch noch in eine Aufnahme, die auf Schellackplatte im Lautarchiv liegt, reinhören. Und zwar in die Aufnahme von Sadak Berejit, einem tunesischen Kriegsgefangenen, der in einem deutschen Lager 1916 aufgenommen wurde. Um die Aufnahme wird es auch gleich im Interview mit Britta Lange noch konkreter gehen.
هزونا حتى الألمان وبرصاف وجرحونا مين قدر رجع لينا واشلينا من حكومة وبرحت ما بين جبلين وبعت نبكي النوح ودمي يجي غدران بدنيب كله مشوه فرحت وهزوني الألمان وحسبت روحي مروح لقيتهم قفلوا علي بالأجفال يا قاعد في هون اللوح
Dann haben wir jetzt Britta Lange bei uns zu Gast, die Kulturwissenschaftlerin und Autorin des Buches Gefangene Stimmen, über das wir auch mit ihr sprechen wollen. Sie hat sich mit einem Teil der Aufnahmen aus dem Lautarchiv beschäftigt, und zwar mit den Aufnahmen von Kriegsgefangenen aus deutschen Lagern zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. Diese Sammlung ist ja mit 1650 Schellackplatten mit die größte in den Beständen des Lautarchivs. Und ja, Frau Lange hat untersucht, was die Aufnahmen auch außer den gehörten Worten verraten und welche Fragen sie aufwerfen. Und jetzt ist sie hier bei uns im Telefoninterview zu Gast. Frau Lange, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, gerne. Dann würde ich gerne mit Ihnen noch über einen bestimmten Fall reden, über eine Person, über eine Aufnahme, die Sie auch in Ihrem Buch analysiert haben. Und zwar ist das der Fall Sadak Ben Rejid. Das war ein Kriegsgefangener aus Tunesien, der 1916 in einem deutschen Gefangenenlager offiziell ein tunesisches Kriegslied erst eingesprochen und dann auch gesungen hat. Und so wie ich das verstanden habe, ist besonders daran, dass er seine Erfahrungen aus dem Krieg und auch die Grausamkeit der Deutschen in seinen Text mit eingebunden hat oder hat einfließen lassen. Wer war denn überhaupt erstmal Sadak Ben Rejid? Weiß man das?
Ich weiß leider nichts über ihn oder wusste es bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht. Also wir wissen zunächst mal von den Menschen, die in den Kriegsgefangenenlagern über Schellackplatte aufgenommen wurden, immer nur das, was auf den Bögen im Lautarchiv steht, die zu jeder Aufnahme mit ausgefüllt wurden. Darauf steht der Name des Sprechers, das ungefähre Alter, und es wurden ein paar Details abgefragt, also wo die Person geboren sei, wo sie in den ersten Jahren gelebt hätte, ob sie in die Schule gegangen ist oder nicht. Manchmal auch, woher Vater und Mutter kämen. Das hat alles damit zu tun, dass die Sprachwissenschaftler wissen wollten, welchen Einflüssen die Person ausgesetzt war. Also es ging nicht darum, jetzt eine Biografie zu erfassen, um eine Persönlichkeit abzubilden, sondern eben zu wissen, welche sprachlichen Einflüsse sind hier. Und bei Sadak Ben Rashid oder Bereshit, auch da wissen wir nicht, ob das der richtige Name ist, beziehungsweise bis dahin war das nicht bekannt. Da gibt es sozusagen keine weiteren Angaben außer eben dem Herkunftsland und dem Ort, Monastir wohl, und dass er eben Volksdichter gewesen sei und was auch immer dies in Arabisch hieß, was ja seine Muttersprache war, in der vermutlich auch diese Angabe gemacht hat. Wir wissen nicht genau, was das heißt. Also ob das jemand ist, der tatsächlich mehr oder weniger von Beruf Dichter und Schriftsteller war, oder ob es jemand war, der dafür bekannt war, dass er gern erzählt hat und viel erzählt hat, wissen wir nicht. Erklärt aber, warum er selbst Texte gemacht hat. Wobei man immer dazu sagen muss, diese Idee der deutschen Wissenschaftler war ja, dass man bei Volkskunst oder auch Volkssprache davon ausgehen müsse, dass es sowas wie einen Schatz an Erzählungen, an Volksliedern gebe, die sich mehr oder weniger kaum verändern, sondern die eigentlich sich immer mehr oder weniger gleich anhören. Und das ist etwas, was in die Irre führt, sobald sie mit anderen Kulturen konfrontiert waren. Denn in vielen, vielen anderen Kulturen ist die Auffassung von sogenannten Volksliedern eine andere. Sie sind nämlich nicht stabil durch die Zeit, sondern sie nehmen eigentlich oft aktuelle Inhalte auf. Das heißt, dieses Klagelied, was Sadak Ben Rashid hier ausbringt, ist möglicherweise von der Form her für seine Zeitgenossen gar nicht so überraschend gewesen, weil es einfach möglicherweise üblich war, dass man das, was einem derzeit passiert, in ein traditionelles Liedgefüge eindichtet oder in einen überlieferten Text mit eindichtet. Und also ich konnte erstmal nur von dem ausgehen, was ich hatte, nämlich diesem Liedtext, der tatsächlich auch als Lautplatte in der sogenannten Lautbibliothek über die Staatsbibliothek veröffentlicht wurde. Also das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat, dass er ja explizit in diesem Lied, was er vorträgt, sagt, dass die Deutschen eben grausam zu ihm waren sozusagen und dass er mit seiner Verletzung sich überlassen wurde, dass er allein war in dem Lager und dass er wirklich Gott um Hilfe anruft, um diese Situation verlassen zu können. Das ist etwas, was hätte er das in einem Brief geschrieben im Ersten Weltkrieg, wäre das unweigerlich der Zensur anheimgefallen. Also ein solcher Brief hätte das Lager eigentlich nicht verlassen können. Das weist darauf hin, dass die Tonaufnahmen, die Texte von Tonaufnahmen nicht zensiert wurden, weil sie nicht zum Verschicken gedacht waren, sondern weil ja den Lagerkommandanten und den Zensoren auch klar war, dass diese Aufnahmen eigentlich für das Archiv waren. Ne? Die sollten auf der deutschen Seite verbleiben, während ich annehme, dass viele der Gefangenen, die ja Schellackplatten kannten und die wussten, dass man die, dass die zirkulieren, dass man die verkaufen und verschicken kann, duplizieren kann und so, glaube ich schon, dass sich für einige von ihnen zumindest daran die Hoffnung geheftet hat, dass ihre Botschaften irgendwann mal zugestellt werden. Genau, und also ausgehend von diesem Text war für mich halt auch eigentlich unglaublich zu sehen, dass dieser dann im Ersten Weltkrieg nicht zensiert wurde. Das ist sozusagen klar über die Bedingungen, aber dass er dann auch noch gegen 1930, 28, glaube ich, publiziert wurde, zeigt eben auch nochmal, dass da überhaupt gar niemand was zu befürchten hatte. Also die Deutschen konnten sich da ganz sicher sein, dass da niemand sozusagen mit ethischen Fragen auf sie zugehen würde. Und das wiederum war natürlich eine Frage, die ich mir selbst auch gestellt habe. Kann ich denn jetzt hingehen und diese Aufnahme nochmal veröffentlichen, obwohl ich das Einverständnis des Sprechers nicht mehr einholen kann und meine Erben eben auch nicht kenne. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich, also unwissend, ob das richtig ist, was ich gemacht habe, aber weil ich denke, nur so kann auch wirklich eine Diskussion in Gang kommen und kann man möglicherweise mit der Herkunftsregion des Sprechers Kontakt aufnehmen und eine Grundlage dafür schaffen, gemeinsam zu überlegen, was ist eigentlich der Ort einer solchen Tonaufnahme, wem soll die gehören, wen betrifft sie. Wer hat vielleicht auch einen Anspruch darauf? Warum kann man diese Aufnahme unter Volkskunst abbuchen und damit als Gemeingut? Dann ist doch hier ganz klar, selbst in unserem westlichen Verständnis, um eine Autorschaft geht und so weiter. Und alles Weitere haben dann Marie Guérin und Claire Kropotkin eben herausgefunden, ne? Indem sie ganz lang gesucht haben und dann durch eine Kette von Zufällen tatsächlich die Familie eben von Sadok, wie er dort genannt wird, gefunden haben und herausgefunden haben, dass eben sein Urenkel tatsächlich eben lebt und Musiker ist und auch schon in Berlin unweit dieser Sammlung aufgetreten ist. Also das war eigentlich auch der Wunsch, den ich hatte, dass dass es eben so weitergehen kann, dass diese Schicksale auch andere Leute berühren, die vielleicht einfach auch andere Möglichkeiten der Recherche haben und sich dann was fortschreibt.
Das Beispiel zeigt ja auch sehr gut, warum es sich eben um eine sensible Sammlung handelt und dass die Situation um die Persönlichkeitsrechte eben auch sehr schwierig ist. Wenn wir jetzt nochmal über die ethische Seite weiterhin sprechen, das Lautarchiv ist ja offiziell kein koloniales Verwaltungsarchiv, da es offiziell keine kolonialen Subjekte verwaltet. Finden Sie das gerechtfertigt? Sind die Aufnahmen nicht eigentlich koloniale Objekte?
Ja, also ich zunächst mal ist das ja einfach meine Meinung und die teile ich eben auch mit Margit Berner und Annette Hoffmann, dass man es bei der Kriegsgefangenensammlung des Lautarchivs mit einer sensiblen Sammlung zu tun hat. Unser Anliegen bei der Definition dieses Begriffs war ja eben zu sagen, es geht bei einer sensiblen Sammlung kann es nicht nur um die Objekte gehen und die Objektart, sondern es muss auch um die Frage gehen, wie wurden diese Objekte produziert und hergestellt. Ne? Und deswegen ist auch die Frage des Diebstahls für uns da gar nicht so wichtig, weil sie nämlich im Fall von Medien nicht greift, weil die Wissenschaftler ja mit ihren Apparaturen kamen, Medien hergestellt haben Und wenn man das jetzt juristisch betrachten würde, dann wäre das eben kein Raub, wie wenn man eben Objekte wegnimmt. Und das war unser Anliegen zu sagen, wir brauchen irgendeinen Begriff, um aber solche prekären Umstände, unter denen Sammlungsobjekte hergestellt wurden, auch zu fassen und möglicherweise eben auch kritisieren zu können. Das ist bei den Kriegsgefangenenaufnahmen auf jeden Fall der Fall, denn die Sprecher waren ja in einer absolut inferioren Machtposition. Ne? Sie waren auf der Seite der Kriegsgegner, sie waren irgendwie Nichtwissenschaftler, wurden aber von Wissenschaftlern befragt und so weiter und so fort. Viele von ihnen kamen aus den kolonialisierten Ländern und man kann, wenn man sich mit den Lagern des Ersten Weltkriegs beschäftigt, sehen, dass es auch hier eine ganz bestimmte Hierarchie unter den Gefangenen gab. Also es war immer klar, dass die französischen und die britischen Gefangenen besser behandelt werden als Menschen, die aus den französischen und den britischen Kolonien kamen. Mit der Ausnahme, dass eben Teile dieser kolonialisierten Menschen genutzt werden sollten, um sich gegen ihre Kolonialherren aufzulehnen und deswegen besser behandelt wurden. Das war aber nicht, weil man die Menschen so toll fand, sondern eben, weil man sie politisch nutzen wollte. Insofern würde ich sagen, das Lautarchiv oder die Kriegsgefangenensammlung des Lautarchivs ist kein koloniales Verwaltungsarchiv, aber es ist ein koloniales Archiv, weil es ganz basal auf diesem kolonialen Machtgefälle aufbaut und ein ganz explizit artikuliertes Interesse an Menschen hat, die aus den damaligen Kolonien kamen und sie auch genau in dieser Funktion nutzbar machen wollten, also politisch ausbeutbar machen wollten einerseits und wissenschaftlich andererseits, und wir wissen, dass einfach das Wünsdorfer Lager, wo eben vor allem Menschen aus Indien und Afrika und den asiatischen Teilen des Zarenreichs zusammengebracht wurden, damit man sie politisch indoktrinieren könnte, dass dort die allermeisten Aufnahmen gemacht wurden. Fast ein Drittel, glaube ich, ist es. Und dass die Wissenschaftler dieses Lager besonders aufsuchen wollten und frequentieren wollten. Also hier trifft sich eine Form, eine alte Form des Exotismus und der Fixierung der Wissenschaft auf fremde und seltene Subjekte oder Objekte, je nachdem, mit einer politischen und einer militärischen Willen zur Ausnutzung dieser Menschen. Insofern würde ich sagen, das ist definitiv ein Archiv, in dem eben massive Spuren des Kolonialismus und der Absichten, die man damit verfolgt hat, manifest sind.
Welchen Umgang schlagen Sie denn vor mit der Sammlung der Aufnahmen, mit den sensiblen Aufnahmen?
Ja, ich glaube, es gibt nicht den einen Königsweg, mit so einer Sammlung umzugehen. Also als Wissenschaftlerin muss ich immer dafür plädieren, möglichst viel darüber herauszufinden, um überhaupt auch damit umgehen zu können. Ich würde denken, dass zunächst mal wichtig ist, dass überhaupt bekannt wird, dass es diese Aufnahmen gibt, was ja nicht heißt, dass man sie ohne Schranken veröffentlichen muss. Aber meine Erfahrungen zeigen eben dadurch, dass auch zum Beispiel die Homepage zunächst mal nur auf Deutsch funktioniert, dass in ganz vielen Herkunftsregionen nicht bekannt ist, dass es solche alten Tonaufnahmen in Deutschland gibt. Und ich finde, da müsste eine Grundlage gelegt werden. Da könnte das Archiv auch, wenn es die Möglichkeit hat, proaktiv mit umgehen, dass in den Herkunftsregionen überhaupt bekannt wird, dass es solche alten Tondokumente gibt. Das fände ich wäre die Bedingung, um überhaupt miteinander ins Gespräch kommen zu können. Und dann glaube ich, dass ein wichtiger Impuls ist für den Umgang mit diesen Aufnahmen, dass sozusagen der alleinige Besitzanspruch des Archivs aufgegeben wird, ne? Sondern das ist ja tatsächlich auch technisch überhaupt nicht schwer, weil die Aufnahmen digitalisiert sind. Also dass das so eine Art Shared Heritage werden müsste, ein geteiltes Erbe, oder dass einfach zumindest auch Gruppen, die sich davon betroffen fühlen, die das beerben und so weiter, dass diese natürlich mitbestimmen müssen, vielleicht auch alleine bestimmen müssen und wollen, was mit diesen Aufnahmen geschieht, ne? Wer Zugang dazu haben soll, ob die veröffentlicht werden können oder nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich die Aufgabe der Zukunft, ne? Diesen Aushandlungsprozess, also auch die Funktionen umzudrehen. Während früher deutsche Wissenschaftler losgezogen sind, um sozusagen in Anführungszeichen die Welt einzusammeln und zu fixieren, glaube ich, müsste man jetzt losgehen und eigentlich auf die in Anführungszeichen Welt zugehen und sagen, diese Dinge, diese Aufnahmen, diese Zeugnisse sind bei uns, wir suchen einen Umgang damit und wie können wir das machen? Ja, und dann, glaube ich, wird es ganz verschiedene Möglichkeiten geben müssen und geben sollen, denn ich glaube nicht für alle Teilbereiche der Sammlung wäre das gleich und es hängt natürlich einfach auch von denen ab, die sich davon berührt und betroffen fühlen, die vielleicht auch Rechte daran haben, was ja nochmal eine andere Frage ist. Ne? Ist das wirklich so, dass die Sachen dem Archiv gehören und damit der Universität oder ist das eigentlich in Frage zu stellen, ja, weil es um ganz andere Rechtsansichten geht? Das ist eine Frage der Zukunft. Weil ich glaube, das Einzige, was man da machen kann, ist das öffentlich mitteilen, dass es diese Aufnahmen gibt und das international im Gespräch suchen und dann im Einzelfall zu schauen, wohin sollen die Aufnahmen gehen so, und wie können sie zirkulieren.
Ja, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Super. Dank, Frau
Vielen Dank.
Tschüss. Ich bedanke mich auch.
Jetzt haben wir Johanna Stapelfeld zu Gast. Das ist die Kuratorin des Humboldt-Labors im Humboldt-Forum. Frau Stapelfeld, schön, dass Sie Zeit haben.
Ja, schönen guten Abend. Freut mich.
Was ist und macht das Humboldt-Labor denn erstmal überhaupt?
Ja, das Humboldt-Labor sind die Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen der Humboldt-Universität im Humboldt-Forum. Das Humboldt-Forum wird ja von außen eher so monolithisch als eine Institution wahrgenommen. Hinter den Kulissen sind es natürlich sind vier verschiedene Akteure, die da Programme machen. Und dazu gehört auch die Humboldt-Universität neben dem Ethnologischen Museum und dem Stadtmuseum Berlin und der Stiftung Humboldt-Forum. Auf den Flächen des Humboldt-Labors entsteht jetzt die Auftaktausstellung Nach der Natur, die hoffentlich bald eröffnen wird und dann circa 2 bis 3 Jahre dort stehen wird und sich während dieser Zeit kontinuierlich verändern wird. Zum Inhalt dieser Ausstellung, das ist vor allem ein Ort, der gegenwärtige Forschung sichtbar machen wird, und zwar nicht nur an der Humboldt-Universität, sondern in der gesamten Berliner Wissenschaftslandschaft und eigentlich einen Dialograum schaffen will für die Begegnung zwischen Wissenschaft, Forschung und Gesellschaft.
Ist auch das Lautarchiv ein Projekt des Humboldt-Labors?
Diese Sammlungsbestände werden tatsächlich in die Räume des Humboldt-Labors im Humboldt-Forum ziehen. Es ist die einzige Unisammlung, deren Bestände dort in diese Räume kommen werden, weil es wirklich darum gehen soll, auch diese Bestände einer Öffentlichkeit zugänglicher zu machen, wo sich dann interessierte Personen, also es können Wissenschaftlerinnen sein, aber auch Privatpersonen, anmelden können und Bestände sichten oder anhören können.
Wie ist denn da gerade konkret der aktuelle Stand? Also was genau soll dann da ausgestellt werden? Es sind ja 7500 Platten allein vom Lautarchiv oder nur die digitalen Aufnahmen. Und generell, wie weit ist denn da der Umzug jetzt?
Ja, also die Kolleginnen sind fleißig am Verpacken und Inventarisieren und Reinigen der Bestände. Der Zeitplan, so habe ich mir das sagen lassen, ist sportlich und optimistisch anvisiert auf Herbst diesen Jahres. Also, dass der Umzug dann da passiert sein soll.
Okay, und Sie haben ja schon angesprochen, dass dann nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auch normale Menschen, sage ich mal, sich dann damit auseinandersetzen können. Wie wirkt sich denn der freie Zugang dann Ihrer Meinung nach auf das Lautarchiv aus? Weil es ist ja zum Teil auch sensibles Material, was dann da ausgestellt wird, oder?
Genau, also wir müssen über zwei verschiedene Sachen sprechen. Also die Zugänglichkeit innerhalb der Ausstellung, da sind es tatsächlich ausgewählte einzelne Aufnahmen, wo auch die Hintergründe dann jeweils geklärt sind. Und dann gibt es die Archivbestände. Und das unterliegt einfach dem Archivnutzungsgesetz. Da stellt man dann bestimmte Anträge und kann als Privatperson oder als Wissenschaftler für wissenschaftliche Zwecke diese Dinge, also wie man sich das so vorstellt, an einem Arbeitsplatz dann alleine sichten und anhören. Also es sind zwei unterschiedliche Sachen. Also das kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen. Also die Ausstellung hat verschiedene Ausstellungsbereiche und es gibt den Archivebereich. Das ist wie nochmal so eine kleine Ausstellung in der Ausstellung, die sich auf drei verschiedene Archivbestände konzentriert. Davon ist einer also sind die Bestände des Lautarchivs, die in Dialog gesetzt werden mit zwei anderen Archiven, damit die sich gegenseitig erhellen. Aus den Beständen des Lautarchivs sind es zwei verschiedene Bestände, auf die da ein Fokus gelegt wird. Und das sind einmal die Dialektsammlung, die in den 20er bis 40er Jahren entstanden sind. Die werden dort tatsächlich zum ersten Mal in Gänze über eine Medienstation abrufbar sein. Das sind so um die 700 Aufnahmen, die im Zuge der Ausstellungsentstehung transkribiert wurden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dialektsprechergruppen. Der andere Bestand sind diese tatsächlich sensiblen Sammlungsbestände aus den Kriegsgefangenenlagern. Da haben Sie wahrscheinlich auch mit Britta Lange jetzt schon drüber gesprochen. Und da wird tatsächlich eine ganz geringe Zahl an Aufnahmen nur gezeigt, wo jeweils der Person ein Name und eine Geschichte zugeordnet werden kann. Diese Aufnahmen sind auch nochmal eigens im Vorfeld der Ausstellungsentstehung neu übersetzt worden. Es ist natürlich uns ein Anliegen, im Rahmen der Ausstellung dann vor allem über die problematischen Entstehungsbedingungen aufzuklären und da ein Bewusstsein für zu schaffen. Das passiert natürlich einerseits textuell, dass das einfach gerahmt ist, aber auch über die Art der Präsentation und Inszenierung. Und zwar ist es so, dass diese ausgewählte Anzahl an Aufnahmen für Besucherinnen und Besucher nur hörbar wird, wenn man in ein Mikrofon die Namen der Sprecherinnen spricht. Im Sinne von Say Their Names, also es ist so eine Sprachbarriere, nennen wir das irgendwie intern technisch, dass man sich dessen bewusst wird, dass da eine Person dahinter steht und der einen Namen und eine Persönlichkeit gibt und nicht, wie es im Aufnahmekontext der Fall war, dass sie halt nur eine gesichts- und geschichtslose Person, die stellvertretend für eine Sprachgruppe steht, sind.
Also inwieweit wird offengelegt, wie auch die Umstände der Aufnahme waren und
ja,
was
genau,
man darüber weiß?
Also das steht im absolut im Zentrum, also die Entstehungsbedingungen. Nicht nur das, sondern natürlich auch was für ein Mindset auch das Ganze eingebettet war, also dass auch diese der ganze Anlass der Forschung und auch wie sie auch dann später genutzt wurde, auch einem bestimmten politischen, auch rassistischen Programm, also einer Konstruktion oder auch Abgrenzung des eigenen und des Fremden oder anderen gedient hat, das alles steht im Fokus. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass alleine irgendwie durch den Fokus, den öffentlichen Fokus, der durch die Ausstellung im Humboldt-Forum auf den Bestand oder die Bestände gelenkt wird, auch Forschung initiiert. Also ich sag mal so, ich bin Kuratorin, Hauptaufgabe ist es erstmal nicht, Forschungsprojekte anzustoßen. Aber das entsteht natürlich auch irgendwie immer wieder, entstehen solche Kontakte dann im Dialog mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch im Zuge der Ausstellungsvorbereitung oder Weiterentwicklung.
Vielen Dank für Ihre Zeit sozusagen hatten.
Danke Ihnen.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Hauptstadt-Safari.
Jetzt wollen wir uns noch ganz herzlich bedanken bei Herrn Klotz, Frau Lange und Frau Stapelfeld, dass sie uns für Interviews zur Verfügung standen, und bei Herrn Lee für die Organisation der Nutzungsvereinbarung der Aufnahme. Leider mussten wir die Interviews radikal kürzen für die Radioversion, aber wir haben eine Online-Version geschnitten, und zwar mit den ganzen Interviews, die ihr dann demnächst auf unserer Webseite und auf Spotify findet.
www.hauptstadtsafari.com. Und mit den Aufnahmen aus dem Lautarchiv wurde sich ja auch künstlerisch auseinandergesetzt. 2014 veröffentlichte die Band Die Einstürzenden Neubauten das Album Lament, bei dem sie sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen und mit Aufnahmen aus dem Lautarchiv gearbeitet haben. Die Gefangenen haben da unter anderem auch die Geschichte vom verlorenen Sohn vorlesen müssen, und mithilfe dieser Aufnahmen ist der Song Pater Pekavi entstanden. Und den Song hören wir jetzt. Wir wünschen euch einen schönen Restsonntag, und nächste Woche gibt es ein Techno-Special mit Matze und jetzt hier bei Alex nach uns, Byte FM, wie immer jeden Sonntag.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Le plus tôt. Le va s'allier l'île d'un grand sur le de sa monnaie.